Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
1% ist geschafft, das ist die gute Nachricht des Tages und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Ja, 1% der deutschen Bevölkerung ist bis heute Mittag einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind 840.000 Menschen bei uns. Den vollen Schutz, das wisst ihr, gibt es aber nur, wenn man eine zweite Impfung hat. Und weil die Neuinfektionen mit über 25.000 in 24 Stunden weiter hoch bleiben, appelliert der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler heute nochmal an alle.
Bitte schränken Sie Ihre Kontakte wirklich auf das Allermöglichste ein. Treffen Sie möglichst wenige und wenn, dann nur immer dieselben Menschen.
Und Lothar Wieler fordert auch mehr Homeoffice im Bundestag. Da geht das anscheinend nicht mit dem Wegbleiben und digital Zusammensein. Auch heute wieder viele Abgeordnete zugegen, unter anderem auch die SPD-Politikerin Josephine Ortlepp.
Wir halten uns an alle Regeln und tun das auch bei Abstimmungen. Und diese sind eben noch notwendig, um auch wirklich die Entscheidungen, die jetzt auch in dieser Corona-Krise einfach beschlossen werden müssen, dass wir die hier treffen können.
Welche Corona-Regeln genau im Deutschen Bundestag gelten und ob man als Politikerin oder Politiker nicht auch eine Vorbildfunktion hat bezüglich dieser Regeln, das bespreche ich mit ihr. Außerdem fragen wir den Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb, wie gute Kommunikation jetzt eigentlich geht.
Also die Menschen brauchen so eine Art Landkarte, weil der Kampf alleine gegen das Virus, da muss man schon Spielregeln haben und da ist die Politik so ein bisschen der Schiedsrichter, der einem sagt, was jetzt auf dem Spielfeld erlaubt ist und wo man sagen muss, nee, unfaires Foul, jetzt beenden wir das Ganze.
Und wir sprechen über die drei für den CDU-Vorsitz, Röttgen, Merz und Laschet. Mit wem würde die Partei wohin steuern und was bedeutet das dann eigentlich für Deutschland? Das alles für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Seid verantwortungsvolle Arbeitgeber, schickt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice. Jede Infektion ist eine zu viel. So deutlich hat das heute nochmal der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler gesagt. Im Bundestag, da war allerdings heute auch wieder Betrieb. Es wurde unter anderem über das neue Digitalisierungsgesetz abgestimmt und dafür waren eben Abgeordnete anwesend. Geht das nicht anders? Darüber spreche ich jetzt mit der Bundestagsabgeordneten Josephine Ortlepp von der SPD. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Maske gelten ja auch für Sie im Bundestag. Gibt es denn, sagen wir mal, eine Regel, dass zum Beispiel nur noch weniger Abgeordnete in den Plenarsaal dürfen?
Also wir haben die Abstandsregelung auch für den Plenarsaal eingeführt. Das heißt, man hat immer so 2 Sitze zwischen einzelnen Abgeordneten freigelassen. Wenn der Platz dann unten im Plenarsaal, also auf diesen schönen blauen Sitzen, mal nicht ausreicht, können Abgeordnete auch noch auf die Tribüne ausweichen, die ja sonst für Besucher offen ist. Derzeit ist allerdings nicht möglich, als Besucher in den Deutschen Bundestag zu kommen und an den Plenarsitzungen teilzunehmen.
Das heißt, aufgrund dieser Regeln kommt man sich auch nicht nah und Sie haben jetzt nicht sonderlich Angst, sich da anzustecken?
Wir haben hier wirklich die Abstandsregelungen sehr, sehr gut eingeführt. Wir haben zum Beispiel auch bei so namentlichen Abstimmungen, die üblicherweise so waren, dass alle Abgeordneten zu einer Zeit zusammenkamen, haben wir über einen längeren Zeitraum gestreckt, sodass man wirklich verhindern kann, dass man sich zu nahe kommt und das Infektionsrisiko ist damit auch extrem minimiert.
Wäre es nicht praktisch, wenn man von zu Hause aus abstimmen könnte?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Deutschen Bundestag weiterhin Debatten führen und dass es weiterhin klar ist, dass unsere parlamentarische Demokratie auch wirklich voll funktionsfähig ist. Deswegen halte ich diese Debatte klar langfristig auch für notwendig. Wie kann man vielleicht Abstimmungen auch anders durchführen? Aber momentan ist der Weg, so wie wir ihn gewählt haben, mit digitalen Möglichkeiten in den Ausschüssen. Also man kann digital zum Beispiel an Ausschusssitzungen teilnehmen. Aber dass die Debatte immer noch im Plenum stattfindet, halte ich für sehr wichtig.
Aber Frau Ortlepp, ist es nicht mittlerweile ein bisschen schwierig zu rechtfertigen, wenn jeder Spaziergang im Freien bei uns auf einen Kontakt beschränkt sein soll und man dann die Bilder sieht von Menschen aus dem Bundestag, die ja auch diese Regeln mitentscheiden, die das aber nicht praktizieren und vorleben?
Wir leben das. Wir leben das und praktizieren das auch, indem wir uns, wie gesagt, an Abstandsregelungen halten. Die Maskenpflicht gilt jetzt auch schon länger im Deutschen Bundestag und wir halten uns an alle Regeln und tun das auch bei Abstimmungen und diese sind eben noch notwendig, um auch wirklich die Entscheidungen, die jetzt auch in dieser Corona-Krise einfach beschlossen werden müssen, dass wir die hier treffen können. Und ich glaube schon, dass wir da alle Maßnahmen ergreifen, damit wir das wirklich so machen können, dass wir uns an die Regeln gut halten.
Aber eine Abstandsregel, die kann man ja eigentlich auch in der Schule einführen. Eine Versammlung, so wie Sie sie machen, bleibt nun mal eine Versammlung.
Es ist ja so, dass wir nicht immer im Plenum sein müssen. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die auch wirklich immer, wenn es möglich ist, sich in ihren Büros alleine befinden oder auch ins Homeoffice gehen. Das praktizieren wir genauso. Viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel haben auch diese Homeoffice-Regelung jetzt für sich in Anspruch genommen, was ich auch für richtig und wichtig halte. Man muss sagen, es gibt natürlich hier auch noch eine Fraktion, die auch die Regeln nicht so wirklich befolgt, wo wir immer wieder erleben, dass manche dann doch ihre Maske nicht so richtig tragen. Das geht natürlich nicht. Mhm. Es ist wichtig, dass wir uns hier an die Regeln halten.
Wie wird das denn bei Ihnen sanktioniert, wenn sich da jemand nicht an die Regeln hält?
Der Bundestagspräsident hat das ganz klar gemacht, dass hier eine Maskenpflicht gilt. Wir hatten bisher noch keine wirklichen Verstöße. Es gab immer wieder Debatten. Es gab mal einen Abgeordneten, der eine Netzmaske, also eine löchrige Maske getragen hat. Der wurde dann mehrfach dazu aufgerufen, das zu unterlassen. Das wird hier auch ganz klar geahndet.
Würden Sie denn abschließend sagen, es ist aufgrund von diesen Regeln, die jetzt gelten, auch für Sie schwieriger geworden, in der Pandemie Politik zu machen?
Es ist natürlich auch für uns eine Herausforderung und es ist ein Stresstest für die parlamentarische Demokratie. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht mehr so einfach wie vorher. Es zur Politik gehört ja auch dazu, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das ist ja auch ein großer Teil unserer Arbeit, um gute Politik zu machen. Das fällt auch für uns auf analogem Weg weg. Dann greifen wir auch alle zurück auf die digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Aber genau dieser Austausch fällt weg und das macht uns die Arbeit natürlich auch schwerer.
Sagt die Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb von der SPD. Danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben. Aber wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen.
Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben. In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt.
Ja, was denn nun? Impfpflicht ja oder nein? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Jens Spahn sind da offenbar nicht ganz einer Meinung. Und das verwirrt natürlich. Und das ist nicht gut in einer Krise, wie wir sie gerade erleben, sagt Frank Roselieb, Direktor am Kieler Institut für Krisenforschung der Uni Kiel. Schönen guten Tag, Herr Roselieb.
Guten Tag.
Da muss besser kommuniziert werden, sagen Sie. Warum ist denn die Impfdebatte, so wie sie geführt wird, aktuell aus Ihrer Sicht gerade kontraproduktiv?
Ich denke, die Debatte selbst ist schon richtig, aber sie kommt zum falschen Zeitpunkt. Historisch hatten wir das schon mal. Es gibt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1959. Da hat man ganz klar rausgefunden und gesagt, nein, also Impfpflicht einerseits und Persönlichkeitsrechte andererseits sind durchaus über das Grundgesetz zu machen. Auch die DDR hatte sehr lange eine Impfpflicht. Auch in Westdeutschland haben wir uns etliche Jahrzehnte gegen Pocken impfen lassen müssen. Da gab es auch kein Wenn oder Aber. Und auch jetzt ist es möglich, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz von 2001 das durchaus flächendeckend einzuführen. Aber solange die Menschen eher zu wenig als zu viel Impfstoff haben, stellt sich eigentlich die Frage gar nicht. Man würde dann mit einer Impfpflicht vielleicht argumentieren können, wenn die Menschen nicht zum Impftermin kommen, den zweiten Termin verstreichen lassen. Und auch dann würde man wahrscheinlich eher werben für die Impfung, als sofort die Impfpflicht einführen. Mhm. Weil das natürlich gerade im beginnenden Bundestagswahlkampf vielleicht Futter für die falsche Seite wäre.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, Menschen brauchen Orientierung und ein Ziel. Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn PolitikerInnen Versprechungen machen, die sie dann nicht halten können?
Na, es kommt bei Versprechungen immer darauf an, wann sie es machen. Wir wissen aus der Krisenforschung, dass es immer im Nachgang leicht ist zu sagen, da sind Fehler gemacht worden. Also ex post ist man eigentlich immer schlauer. Letztlich muss die Situation in der Situation beurteilt werden, also quasi ex nunc aus dem Zeitpunkt heraus. Und da merken wir gerade in der aktuellen Corona-Pandemie, dass vergleichsweise viel recht gut läuft. Man darf nicht vergessen, so eine Pandemie ist ein Extremrisiko. Das kommt sehr selten vor. Das erleben Sie als Politiker ganz, ganz selten, wenn überhaupt in Ihrem Politikerdasein. Da schwimmen Sie am Anfang etwas, aber richtigerweise muss man sagen, jetzt hat man eigentlich genug sich im Wasser aufgehalten, jetzt sollte man wissen, wo das Ufer ist. Mhm. Und da vermisse ich in der aktuellen Kommunikation so ein bisschen die Landkarte, die man braucht, um irgendwann wieder auch den Menschen zu zeigen, so das Ende ist sichtbar, es dauert aber noch ein bisschen. Trotzdem folgt uns besser, bevor ihr alleine auf dem großen Meer verloren untergeht.
Aber die Beurteilung war ja vergleichsweise recht gut. Ich nehme jetzt mal Bodo Ramelow her, Thürings Ministerpräsident. Der hat sich ja auch hingestellt und gesagt, ich habe was falsch gemacht. Warum machen das nicht mehr PolitikerInnen?
Na, es hängt so ein bisschen davon ab, wann Sie die Politiker erwischen. Wir wissen aus der Krisenforschung, dass die Politiker immer so eine Art Lose-Lose-Situation haben. Also eine Situation, in der sie eigentlich fast nicht gewinnen können. Und das sind insbesondere Krisenzeiten. Wenn Sie die Bundeskanzlerin zum Beispiel nehmen, die hat im Herbst davor gewarnt, dass wir möglicherweise Weihnachten 20.000er Inzidenzen hatten. Die hatten wir dann schon Ende Oktober. Da hatte sie also nicht nur recht, sondern mehr als recht. Wenn man jetzt überlegt hätte, welche Alternative hätte es gegeben, dann wäre es wahrscheinlich so gekommen, dass man gesagt hätte, gut, wir folgen der Kanzlerin, dann passiert das, was wir in der Krisenforschung als selbstzerstörende Prophezeiung bezeichnen. Das heißt, dann tritt dieser Krisenfall nicht ein, hätte es wesentlich weniger Infizierte vielleicht gegeben, auch nicht diese hohe Zahl an Toten. Und dann alle gesagt, warum brauchen wir diese harten Maßnahmen, ist doch eigentlich gar nicht nötig. Ja. Und deswegen haben die Politiker immer so ein bisschen die Situation, die müssen nicht vielleicht Fehler machen, aber sie müssen auch mal Sachen haben, die nicht so gut laufen, weil ihnen ohne diese Fehler, ohne diese Probleme, die auftreten, sonst ihre Arbeit als Krisenmanager keiner mehr abnehmen würde. Da gilt immer der Grundsatz, gute Krisenmanager fliegen irgendwann raus, weil einfach keine Krisen mehr passieren. Und das möchten sie als Politiker natürlich idealerweise verhindern.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit mehr Motivation statt Mahnung, so wie es die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim gemacht hat?
Nee, Virus, wir werden dir zeigen, dass du dir hier den falschen Wirt ausgesucht hast.
Die Corona-Krise als Challenge sozusagen darstellen?
Das kann man gerne machen. Das Problem ist, irgendwann haben sie eine Halbzeit, irgendwann ist das Spiel zu Ende. Und ich glaube, da haben viele Bürger im Kopf so das Gefühl, nee, also Corona haben wir jetzt lang genug gespielt. Irgendwann gebe ich mich entweder geschlagen oder habe einfach keine Lust mehr zu kämpfen. Und darum wäre es eher wichtig, wie das andere Länder jetzt versuchen, so ein bisschen mit so einer Art Katastrophenmodell zu arbeiten. Da arbeiten wir mit Wenn-Dann-Tabellen. Also wenn das und das eintritt, dann dürft ihr wieder das und das. Also Inzidenz 50, da machen wir die Gastronomie wieder auf. Aber scrollen Sie ganz nach unten in der Tabelle, da sagen wir Ihnen auch, Änderung vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Wir passen das an, wenn das nötig sein sollte, auch ins Negative. Also die Menschen brauchen so eine Art Landkarte, weil der Kampf alleine gegen das Virus, da muss man schon Spielregeln haben. Und da ist die Politik so ein bisschen der Schiedsrichter, der einem sagt, was jetzt auf dem Spielfeld erlaubt ist und wo man sagen muss, nee, unfaires Foul. Jetzt beenden wir das Ganze.
Frank Roselieb, Direktor am Kieler Institut für Krisenforschung an der Uni Kiel. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, der lügt. Der braucht viel zu lange für seine Erklärung und der schaut außerdem die ganze Zeit weg oder Puls ist viel zu hoch. Der Person muss doch lügen. Es gibt in der Forschung ziemlich viele Ansätze, wie man eventuell erkennen kann, ob jemand lügt oder nicht. Und ein neuer spannender Ansatz kommt jetzt von Forschenden aus den Niederlanden und aus Großbritannien. Rahel Klein aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Rahel, da sagen die Forschenden, dass man unter anderem daran, ja, wie sich jemand bewegt, erkennen kann, ob er oder sie lügt oder nicht. Wie genau funktioniert das?
Also die Forschenden haben da verschiedene Experimente zugemacht und da kam raus, dass ein Mensch, der lügt, automatisch die Körpersprache vom Gegenüber kopiert. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen würden und ich erzähle dir eine Lüge, dann würde ich deine Körperbewegung eher nachmachen und keine eigene Körpersprache sprechen. Und je aufwendiger und komplizierter meine eigene Lüge ist, desto mehr würde ich deine Bewegung nachahmen. Und dafür haben die Forschenden eben Experimente mit ungefähr 50 Studierenden gemacht und deren Bewegungen mit so einem Sensor aufgezeichnet.
Heißt, wenn ich die Arme verschränke und du die Arme verschränkst oder wenn ich mir, weiß ich nicht, wenn ich mich am Kopf kratze und du dann auch, dann
oder dich nach vorne lehnst.
Ja, dann wäre das ein Hinweis. Aber warum soll das auf eine Lüge dann genau hinweisen?
Also dazu gibt es verschiedene Grundannahmen. Eine ist, Lügen ist sehr kompliziert. Unser Gehirn muss dabei ganz schön viel Hirnschmalz aufbringen, wenn es eine gute Lüge sein soll. Das ist allgemein bekannt in der Hirnforschung. Und die Forscherinnen und Forscher in dieser aktuellen Untersuchung vermuten, Lügen erfordert so viel Konzentration, dass es für unser Gehirn leichter ist, die Körpersprache des Gegenübers, also desjenigen, den wir belügen, einfach zu übernehmen. Damit können wir unser Gehirn also unterbewusst entlasten.
Aber gibt es nicht auch die Annahme, dass wir, wenn wir jemanden mögen, unbewusst und automatisch ihn nachahmen? Das kennt man vielleicht sogar bei Dialekten, dass man dann so in eine Richtung die Person auch versucht zu imitieren. Das hat ja nichts mit Lügen zu tun. Ja.
Genau, das kommt ursprünglich aus der Biologie, nennt sich in der Psychologie auch Mimicry-Effekt. Wir ahmen Menschen nach, die wir sympathisch finden. Und jetzt stellt sich dabei natürlich die Frage, ahmt jemand unser Verhalten nach, weil er uns sympathisch findet oder weil er uns eine komplexe Lüge auftischt? Und da mahnt auch Mimik-Experte Dirk Eilert zur Vorsicht.
Es ist fatal, wenn wir jetzt daraus ableiten, alles klar, wenn mich das nächste Mal in einem Gespräch jemand irgendwie ein bisschen nachahmt, dann lügt der wohl.
Man darf dieses Studienergebnis also nicht isoliert betrachten. Es ist nämlich ganz grundsätzlich so, es gibt im echten Leben nicht diese sogenannte Pinocchio-Nase.
Also es gibt nicht das eine Signal, was mir verrät, dass jemand lügt. Es geht in der Praxis immer darum, dass wir eine sogenannte Cluster-Analyse machen. Das heißt, ich achte darauf, dass ich mehrere Signale kriege, die auf eine Täuschung hinweisen.
Das heißt, es braucht immer diesen Blick für die gesamte Körpersprache und verschiedene Signale, verschiedene Cluster.
Also der Wunsch ist, es ist einfach, aber es ist gar nicht so einfach. Worauf müsste man denn dann alles achten, damit man überhaupt eine Chance hat, rauszufinden, ob jemand lügt oder nicht?
Also erstmal ist es ganz wichtig, dass du die Baseline deines Gegenübers kennst, sagt dir Eilert. Das heißt, du müsst wissen, wie er sich normalerweise verhält oder sie. Mhm. Beim Lügen erkennen geht es nämlich ganz grundsätzlich darum, zu erkennen, ob sich jemand anders verhält als sonst.
Heißt dann aber auch, dass man schlechte Karten hat, zu erkennen, ob eine fremde Person anlügt, oder?
Ja, ganz genau. Also die Trefferquote ist viel höher, wenn du die Person kennst. Und dann gibt's laut Dirk Eilert drei Sachen, auf die du achten musst. Also erstens, weil Lügen anstrengend ist, nimmt die Gestik bei der Person ab, die lügt, gestikuliert also weniger als sonst. Das zweite ist, die Person wird steifer, unbeweglicher als sonst. Die versucht nämlich alles zu vermeiden, was mich misstrauisch werden lassen könnte. Und das dritte ist, die Person zeigt typische Emotionen, die Lügen auslösen können, also Angst oder zum Beispiel ein schlechtes Gewissen. Und da sagt Dirk Eilert,
wenn eins dieser drei Cluster oder mehrere auftauchen und ich kann diese Signale nicht anders erklären, als dass es potenziell eine Täuschung sein könnte, dann habe ich einen Hinweis. Und jetzt können wir als viertes Cluster dazu nehmen, wenn ich jetzt noch merke, dass derjenige sich körpersprachlich eher annähert, als das Gegenteil zu machen, dann habe ich jetzt ein viertes Cluster, was hier quasi dazukommt, was mir einen weiteren Hinweis darauf gibt, hey, die Person könnte versuchen, eventuell gerade mich zu täuschen.
Also ich denke, man kann festhalten, Lügen beim anderen zu erkennen, ist unglaublich komplex. Am besten müsste man das Ganze aufnehmen und dann hinterher per Videoanalyse in Ruhe analysieren.
Ganz einfache Nummer. Kann ich an der Körpersprache erkennen, ob mich jemand anlügt? Wir halten auch fest, eventuell ja, aber dafür müssen ziemlich viele Faktoren beachtet werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, der erste große Showdown des Jahres findet am Samstag statt. Eine Partei sucht einen Vorsitzenden, nämlich die CDU. Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Armin Laschet stehen zur Auswahl in diesem besonderen Wahljahr 2021, Bundestagswahl im September. Und vielleicht ist ja Merz, Röttgen, Laschet dann schon ein möglicher Kanzlerkandidat für die CDU, die in Umfragen vor allen anderen Parteien immer noch ganz vorne steht. Wir bereiten euch auf das vor, was da kommt am Samstag. Was würden die einzelnen Kandidaten für die CDU und auch für Deutschland bedeuten? Darüber spreche ich mit Petra Hemmelmann. Sie ist Dozentin für politische Rhetorik und hat ihre Doktorarbeit zur Programmatik der CDU und vor allem zu den Veränderungen unter Angela Merkel geschrieben. Schönen guten Tag, Frau Hemmelmann.
Guten Tag.
Ja, drei Männer aus NRW wollen den CDU-Vorsitz haben. Fangen wir mal an. Wer wäre denn Ihrer Meinung nach der innovativste?
Ich glaube, der innovativste tatsächlich wäre Norbert Röttgen. Der gilt zwar so ein bisschen als der Underdog und ist ja auch als Außenseiter erst in diese Zweierkonstellation Laschet-Merz reingekommen, aber Norbert Röttgen ist tatsächlich sehr liberal eingestellt, gleichzeitig sehr weltoffen, auch sehr weltgewandt. Das ist ein sehr kluger Mann. Und der behauptet ja auch von sich selbst, dass er den Neubeginn bringen würde. Und diesen Neubeginn bei Norbert Röttgen sieht man, glaube ich, bei ihm als einzigen auch ein bisschen an anderen Themen, die er so setzt.
Was sind denn seine Themen genau?
Also Norbert Röttgen ist ja auch mal Umweltminister gewesen. Und ich glaube, aus dieser Zeit rührt noch ein relativ hohes Interesse für Klimafragen. Und das ist tatsächlich was, was der CDU ganz gut anstehen würde, denke ich. Und ein anderes Thema, was bei Röttgen auch noch interessant ist, ist natürlich die Außenpolitik. Also er hat sich jetzt in den letzten Jahren im Bundestag als Außenpolitiker vor allem auch einen Namen gemacht. Und da muss man sagen, da ist es jetzt gerade nach den US-Wahlen, nachdem sich da einiges tut und verschiebt in der Welt, auch doch von großem Interesse, dass da vielleicht jemand kommt, der einen ganz eigenen Blick auf die Dinge hat und der zum Beispiel auch willens ist, da eine Führungsrolle mit der EU, in der EU zu übernehmen.
Anfang Dezember hat die Junge Union für Friedrich Merz sich ausgesprochen, wenn auch nicht ganz repräsentativ. Kann man dann sagen, jawohl, Friedrich Merz, der hätte wohl den größten Blick auf die jüngeren Menschen bei uns im Land?
Das würde ich tatsächlich nicht sagen, insofern als dass die Junge Union ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie sehr moderne Sichtweisen hätten und repräsentativ für die jüngeren Menschen im ganzen Land stehen würden. Was die begeistert an Friedrich Merz ist eben, dass da endlich mal jemand mit Haltung ist, also endlich aus deren Sicht. Und endlich mal jemand, der eben wieder dieses konservative Profil, das ja das eigentliche Profil der CDU sei, so ein bisschen nach außen trägt. Und das lockt die, ja. Mhm.
Wohin steuert die CDU unter dem vermeintlich bürgernahsten Kandidaten Armin Laschet?
Mit Laschet könnte man sagen, geht es eigentlich weiter wie bisher. Also das wäre so, glaube ich, die Hoffnung derjenigen, die Laschet wählen werden. Laschet steht eben so für Kontinuität und eigentlich ist er aus vieler Menschenhinsicht der würdige Erbe von Merkel, weil er eben auch Merkel politisch aktuell auch schon nahe steht, weil er sich ja ähnlich verhält. Laschet ist dafür bekannt, dass er nicht dogmatisch ist, sondern auch mal bereit ist, seine eigenen Positionen zu hinterfragen, was ja eigentlich auch eine ganz begrüßenswerte Eigenschaft ist. Und das kennt man eben auch von Angela Merkel. Ne? Also Stichwort Politikkurswechsel, die sie dann aber doch irgendwie zu begründen weiß, weil sie es eben an den Rahmenbedingungen festmacht. Das kann Laschet auch definitiv.
Haben wir einen ersten Aufschlag gemacht an dieser Stelle. Frau Hemmelmann, abschließend nur noch das Ergebnis. Den großen Showdown am Wochenende, wer gewinnt?
Da ist jetzt Wunsch und Ahnung ein Unterschied. Also wenn ich es so böse sagen darf, ich fürchte, es wird Merz. Ich würde mir Röttgen wünschen.
Das lassen wir so stehen. Ganz lieben Dank an die Politikwissenschaftlerin Petra Hemmelmann für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rüdiger hat uns geschrieben, mail@deutschlandfunknova.de, auf die Frage, wie ist eigentlich der perfekte Schneeball geformt? Der schreibt, er kein Eisball, es dürfen keine Steinchen oder Schräubchen drin sein, groß, weiß, fest, aber fluffig, und zwar an Anlehnung, sagt er das so an ein Jürgen von der Lippe-Lied damals aus dem Jahr 1987. Sprechen wir drüber mit Physikprofessor Metin Tolan von der TU Dortmund. Gehen Sie da mit, groß, weiß, fest oder groß, weiß, fluffig?
Der sollte eigentlich ein bisschen fest sein. Und zwar kann man sich das so überlegen. Natürlich, wenn er zu schwer ist, fliegt er nicht gut. Also vielleicht kann man sich das vorstellen, ein Kugelstoßer, ja, der kann ja auch nicht so weit stoßen. Das liegt daran, weil die Kugel zu schwer ist. Wenn er aber zu leicht ist, fliegt er auch nicht gut. Versuchen Sie mal einen Tischtennisball zu werfen, der fliegt auch nicht weit, weil dann der Luftwiderstand zu groß wird. Sie müssen also sozusagen das in Anführungszeichen optimale Gewicht finden und Sie müssen da den Luftwiderstand und die Gravitation, also die Schwerkraft austarieren. Und da kommt dann immer raus, dass so ein Schneeball so ein paar hundert Gramm vielleicht haben sollte. Mit anderen Worten, Sie sollten ruhig ein bisschen Wasser mitnehmen. Ja, am allerbesten könnten Sie eigentlich mit Schneematsch werfen. Ja,
okay.
Aber das ist natürlich eine Riesensauerei, das macht man natürlich nicht gerne. Aber so Schnee, der auch so ein bisschen feucht ist, mit dem können Sie am besten werfen.
Aber kann man nicht, wenn man jetzt nur Pulverschnee vorhanden hat, kann man den nicht dann so leicht schon anwärmen auch, dass er so ein bisschen schwerer wird?
Ja, das wird helfen. Das würde ich dann auch empfehlen. Aber dann können Sie natürlich nicht mit so einer hohen Frequenz werfen. In so einer richtigen Schneeballschlacht, da kommt es ja auch darauf an, dass Sie in einer bestimmten Zeit eine Menge Schneebälle abfeuern können. Also
vielleicht ist man einfach gut vorbereitet, ne, und hat dann schon seine Schneebälle da liegen. Ja,
das kann könnte man machen, die vorher anwärmen. Aber das würde helfen. Also ein bisschen flüssig muss er schon sein, damit das mit dem Gewicht halt stimmt.
Ja, wir wollen ja auch keine Taktikbesprechung hier machen zur Schneeballschlacht, sondern eine Wurfgeschossbesprechung. Also um die 100 Gramm und optimalerweise ist der Schnee so ein bisschen pappig. Was ist mit der Form? Also fliegt der am besten, wenn er rund ist, oder soll ich den vielleicht so wie so ein Football so eher so zum Ei formen?
Naja, natürlich, das kennen Sie alle auch von Autos. So eine Stromlinienform wäre schon super, aber dann müssten Sie den Schneeball natürlich auch in diese Richtung werfen. Er müsste immer in dieser Richtung zeigen. Das kriegen Sie eigentlich in der Regel auch nicht hin. Deswegen ist so eine Kugelform schon gut. Ja, wenn man es natürlich so hinkriegen könnte, dass Sie den Schneeball richtig festdrücken und dann die Kugelform noch ein bisschen aufrauen, dann wäre es noch besser, weil dann fliegt er nämlich noch weiter. Der glatte Fußball fliegt nämlich auch nicht so weit wie der Fußball mit Nähten.
Aber was Treffgenauigkeit angeht, physikalisch gesehen, müsste dann das Geschoss auch wieder doch größer sein, oder nicht?
Naja, was heißt, was Genauigkeit angeht? Also Genauigkeit erzielen Sie im Wesentlichen durch Geschwindigkeit. Das heißt, je schneller Sie abwerfen können, desto genauer wird das auch am Ende. Also weil schlichtweg dann die Streuung nicht so groß ist. Insofern kommt es auch ganz stark auf die Abwurfgeschwindigkeit an, wenn Sie Genauigkeit erzielen wollen.
Und was empfehlen Sie da so bei so einer Abwurfgeschwindigkeit? Also, weiß ich jetzt nicht, mal voll durchziehen eher?
Das würde ich jetzt sagen, so fest sie können. Abwurfgeschwindigkeit ist immer gut.
Ja.
Ja. Allerdings natürlich dann auch nur, wenn sie sozusagen ihren Wurf immer wieder gut reproduzieren können, wenn die Streuung im Abwurfwinkel nicht so groß wird, denn vom Abwurfwinkel hängt es auch wiederum ab, zum Beispiel auch, wie weit sie werfen können.
Ja. Ja. Aber also, da wahrscheinlich nicht zu steil anstellen, oder?
Naja, da kann ich Ihnen sogar genau den Winkel sagen. Wenn es den Luftwiderstand nicht gäbe, wäre der Winkel 45 Grad, dann kommen Sie am weitesten. Nun gibt es aber den Luftwiderstand und da müssen Sie ungefähr so 5 bis 10 Grad flacher werfen, so 35 bis 40 Grad, eher 35 Grad und haben dann die optimale Wurfweite, die Sie erzielen können.
Haben wir wieder was gelernt, 100 Gramm in der Zusammensetzung und 35 bis 40 Grad Abwurfwinkel und ganz schön zügig rausziehen den Schneeball, dann gewinnt man die Schneeballschlacht. Herr Metin Tolan, Physikprofessor von der TU Dortmund, danke fürs Gespräch und schönen Abend Ihnen noch.
Bitte, bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Martin Sonneborn, das wisst ihr, ist seit einigen Jahren gewählter EU-Parlamentarier.
Mahlzeit, Frau Bundeskanzlerin Merkel.
Und schon viel länger ist Sonneborn unterwegs als Satiriker.
Zwinker-Smiley.
Ja, seine aktuellste Kreation, ein T-Shirt mit dem Aufdruck, in dem er sich über Donald Trump lustig machen will, aber die Gefühle vieler AsiatInnen verletzt. Shitstorm hat er ausgelöst, ungeschickt nachgelegt und jetzt verantwortlich ist er für den Austritt von seinem ehemaligen Parteimitglied Nico Semsrott. Damit ihr mitreden könnt, Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting fasst zusammen und hat Reaktionen eingefangen.
Ja, also ich war halt gestern einfach ziemlich wütend.
Das ist Mintu Tran, Journalistin, meine Arbeitskollegin und Macherin des wirtdeutschen Podcasts Rise and Shine.
Und ich glaube, ich würde heute auch noch ein bisschen mit dem Editierstift drüber gehen. Das ist das Ding bei Twitter, das man halt nicht bearbeiten kann.
Anlass für ihren Kommentar war nicht der T-Shirt-Post an sich, auch nicht das, was Sonneborn danach gepostet hat, sondern seine als Entschuldigung getarnte Rechtfertigung.
Ich als betroffene Person auch habe das so gelesen, hey, eigentlich war der Witz total intelligent und auch irgendwie vielschichtig und ich hatte das eigentlich damit gemeint und boah, blöd, dass du es nicht verstanden hast, sorry. Also das ist bei mir angekommen.
Um zu verstehen, was hier schiefgelaufen ist, um daraus zu lernen, gehen wir noch mal kurz an den Anfang.
Genau, also das ist halt ein weißes T-Shirt.
Das er im Parlament anziehen will.
Ganz simple Fonts, rote Schrift, dann grüne Schrift.
Nicht schön, aber chaotisch.
Mit eben diesem rassistischen Witz drauf.
Au Wiedersehen, Amerika.
Printed in China, beziehungsweise imprinted in China, auch nicht witzig.
Und so ist die erste Bilanz. Die Fangemeinde des Witzes ist sehr klein. Egal. Sonneborn und die sogenannte, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, Fraktion verteidigt ihn tapfer, reflexhaft.
Ja, aber das habe ich ja auch, wenn Leute mich auf irgendwas ansprechen. Also Leute aus der Trans-Community haben mich mal auf einen Tweet angesprochen und im ersten Moment, die ersten 15 Minuten, dachte ich auch so, boah, come on. Aber dann habe ich mich wirklich gezwungen, sozusagen, okay, die nehmen sich diese Zeit, mir zu erklären, warum sie verletzt sind. Ich höre jetzt mal zu und gucke mir das mal an. Und wenn man dann zu einer Bewertung kommt, okay, ich habe Scheiße gebaut, dann entschuldigt man sich auch einfach dafür.
Zwei Dinge helfen hier. Empathie und oder Nachfrage. Nämlich bei jemandem, der hier zwangsläufig mitgemeint ist.
Irgendwelche Leute auf mich zugehen und irgendwie so sprechen, als könnten sie kein L aussprechen und sich irgendwie lustig machen. Die habe ich halt in meinem Leben auch schon ein bisschen öfters gehört.
Und Sonneborn hatte die Gelegenheit, das recht früh zu verstehen. Ein Nutzer schreibt:
Tja, nachdem dir viele Freunde erklärt hatten, was an dem Shirt falsch ist, hast du dich entschlossen, diese Kritik einfach wegzuwischen.
Beziehungsweise nachzulegen. So sehen die Asiaten die WM. Ein Gag, der mittlerweile volle 18 Jahre alt ist.
Und dann hat man nur in sehr enger Mandelform einen Ausschnitt von dieser Szene gesehen. Auch wirklich einfach plump.
Semsrott schreibt, er habe Sonneborn vor einigen Tagen gebeten, sich zu entschuldigen.
Er hat es nicht gemacht. Das ist also kein Versehen. Er will das eindeutig so.
Semsrott kritisiert zuerst die fehlende Entschuldigung. Mintu die Art und Weise, weil die Entschuldigung in Wirklichkeit gar keine ist.
Also ich war halt echt sauer und habe geschrieben, sie sollten sich Entschuldigung für Verletzungen, die sie verursacht haben durch ihre plump rassistische Satire und nicht dafür, dass wir uns verletzt fühlen, das lenkt die Schuld auf die Opfer. Er hat halt ganz klar, obwohl mehrere Leute ihn auf rassistische Witze schon angesprochen haben, es sind nicht nur asiatische Communities, es sind auch schwarze Communities, ja, aber das ist Satire, Zwinker-Smiley, das ist Satire-Smiley. Er will halt immer diese Deutungshoheit immer noch behalten über diesen Witz. Ich habe es doch so gemeint, deswegen warum seid ihr verletzt?
Gefühle verletzt, Rücktritt verursacht. Und das alles nur, um Recht zu haben, um sich alles herausnehmen zu dürfen? Wenn es mal wenigstens ein guter Gag gewesen wäre.
Comedy ist ja dann gut, wenn es irgendwie eine Message hat und die halt in einem Witz verbaut ist.
Der Satiriker, Autor und Journalist Marc Aurel ganz allgemein über Gag-Qualität.
Und wenn der Witz dann wirklich gar nicht mehr zu erkennen ist oder die Message auch gar nicht mehr zu erkennen ist, die Message, die eine Diskussion auslösen könnte, die zu irgendwas führen kann, dann verstehe ich auch nicht mehr die Comedy.
Und Sonneborn, der versteht es auch nicht. Was ihm und uns helfen könnte, anerkennen, dass problematische Witze von 2002 keine Lösung für die Diskussion von 2021 sind. Dass wir vorm Treten schauen, wohin der Tritt geht.
Den betroffenen Menschen einfach mal zuzuhören.
Und uns eine wichtige Lektion eingestehen.
Honey, wir sind alle rassistisch aufgewachsen. Wenn du rassistische Sachen äußerst, dann werde ich dich dafür auch irgendwie kritisieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.